da schafft es das Virus, das Rückenmark zu infizieren, den Hirnstamm, Motorkortex, vor allem Motorneuronen. Und das kann eben dazu führen, dass es zu kurzzeitigen oder aber permanenten Lähmungen kommt. Also deswegen wird es auch Kinderlähmung genannt.
Virologisch mit Florian Kramer.
Willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 16. November 2025 in New York. Heute geht's ums Poliovirus, das eben Poliomyelitis oder Kinderlähmung verursacht. Und ich habe mir gedacht, ich nehme diese Episode jetzt auf, weil es eben letzte Woche Schlagzeilen zu Polio gegeben hat aus Deutschland. Und ich habe mir gedacht, ich werde jetzt mal drüber reden, damit man das besser einordnen kann. Fangen wir mal mit dem Virus selbst an. Polioviren gehören zur Familie der Picornaviren, zum Genus der Enteroviren. Und zwar wie zum Beispiel auch Rhinoviren, also sind diese harmlosen Viren, relativ harmlosen Viren, die Schnupfen verursachen. Das Virus oder die Polioviren haben ein einzelsträngiges RNA-Genom mit einer positiven Polarisierung. Das Genom ist eingepackt in eine Proteinhülle, die besteht aus 4 unterschiedlichen Proteinen. Das Virus hat keine Lipidhülle, also es ist wirklich nur Genom und Protein. Und das Virus ist sehr klein, etwa 30 Nanometer im Durchmesser. Es gibt 3 Serotypen davon, die sie eben unterscheiden, durch Neutralisationstests unterscheiden. Das heißt, wenn man Antikörper gegen eine Art von Polivirus hat, nur gegen diese eine Art, dann kann man die anderen 2 nicht neutralisieren. Deswegen nennt man das Serotyp, von dem her kommt das. Und wir haben eben Polivirus 1, Polivirus 2 und Polivirus 3. Wie schon gesagt, diese Viren können sehr schwere Erkrankungen verursachen, eben die Kinderlähmung bzw. Poliomyelitis. Und die Erkrankung ist eigentlich schon sehr lang bekannt. Da gibt es schon Aufzeichnungen bzw. Darstellungen aus dem alten Ägypten, wo man eben Leute sieht, die anscheinend an solchen Lähmungen erkrankt sind. Ich glaube, der älteste Nachweis ist 4000 Jahre alt, aus einer Ausgrabung aus den Vereinten Arabischen Emiraten, wo man eben bei einem Skelett diese typischen Kennzeichen einer Polioinfektion, einer Kinderlähmung bemerkt hat, beziehungsweise aufgezeichnet hat. Ja, die Erkrankung selbst ist schon lang bekannt. Das Virus ist vom Karl Landsteiner und Erwin Popper in Wien 1909 isoliert worden. Und die ersten Erkenntnisse zur Struktur des Virus gab es dann von Rosalind Franklin. Die kennt man vielleicht. Das war die, die diese Röntgen-Kristallographie-Fotos erstellt hat, beziehungsweise sie und ihr Student, die dann eben von James Watson, von Francis Crick verwendet worden sind, um die DNA-Struktur aufzulösen. Also die Rosalind Franklin war hier auch beteiligt. 1985 ist dann wirklich die gesamte Struktur des Virus von James Hoggle am Scripps Research Institute aufgelöst worden. Also ab dem Zeitpunkt hat man genau gewusst, wie das Virus aussieht. Und 1981 hat man das Genom sequenziert. Und das ist gemacht worden von Vincent Racaniello und von David Baltimore am MIT und von Eckhard Wimmer und der Naomi Katamura von der Stony Brook University auf Long Island. Was interessant ist, das Polivirus war auch das erste Virus, das man synthetisch herstellen konnte. Das hat auch der Eckhard Wimmer gemacht, und zwar in 2002. Damals hat das für große Schlagzeilen gesorgt, weil man da eben die DNA synthetisiert hat und dann aus der DNA RNA gewonnen hat und das Virus im Labor rekonstituiert hat, also komplett synthetisch. Und das war damals eben was sehr neu ist, sehr neu war. Das kann man heute eigentlich ohne weiteres mit sehr vielen Viren machen. Was auch wichtig ist, weil wenn man das Virus dann verändern kann, kann man rausfinden, welche Funktionen unterschiedliche Gene, unterschiedliche Proteine des Virus haben, das besser verstehen. Und man kann es auch so modifizieren, dass man es abschwächt und dann Impfstoffe daraus herstellt. Das geht mittlerweile eben durch diese Technologien viel schneller, als das früher gemacht wurde, durch Zellkultur, durch Passagieren dieser Viren in nichtmenschlichen Zellen beziehungsweise unter Bedingungen im Körper nicht vorkommen. Gut, wie steckt man sich an? Was passiert, wenn man sich ansteckt? Das Virus wird über die fäkal-orale Route weitergegeben, meistens durch entweder Schmierinfektionen oder durch kontaminierte Lebensmittel oder kontaminiertes Wasser. In seltenen Fällen kann es auch zu Tröpfcheninfektionen kommen. über die Atemwege, aber wie gesagt, das ist eher selten. Die Inkubationszeit beträgt etwa 1 bis 2 Wochen. Das Virus gelangt eben in den Magen-Darm-Trakt, beginnt sich dort zu vermehren und meistens kommt es dann nur zu einer kurzzeitigen Ausbreitung im Körper. Die meisten Infektionen, etwa 95%, sind asymptomatisch. In manchen Fällen beginnt das Virus aber dann an anderen Stellen im Körper zu replizieren, also sich zu vermehren. Und das führt dann zu Symptomen. Das tritt etwa bei 5% der Infektionen auf. Da kommt es zu Fieber, Durchfall, Erbrechen, Halsweh. Das ist eben, wenn das Virus auch im Hals sich vermehrt. Und dann kann es eben zu Übertragung über die Atemwege kommen. Und das ist aber auch alles nicht so schlimm. Also problematisch wird es, wenn das Virus das zentrale Nervensystem erreicht und das tritt etwa in 1% der Fälle auf und dann kann es eben zu paralytischen Infektionen kommen, wo es zu Lähmungserscheinungen kommt. Da schafft es das Virus, das Rückenmark zu infizieren, den Hirnstamm, Motorkortex, vor allem Motorneuronen. Und das kann eben dazu führen, dass es zu kurzzeitigen oder aber permanenten Lähmungen kommt. Deswegen wird es auch Kinderlähmung genannt. Und das nennt man akute schlaffe Lähmung in den Fällen, wo das auftritt. Meistens sind da die Beine betroffen, aber gelegentlich auch der Nacken. Und das Zwerchfell kann betroffen sein. Und wenn das Zwerchfell betroffen ist, kann es zu Atemlähmungen kommen. Und dann muss der betreffende Patient künstlich beatmet werden. Und früher hat man da eben diese eisernen Lungen dafür verwendet. Das ist im Prinzip so, schaut fast aus wie ein runder Zylinder aus Metall. Der Kopf steht auf einer Seite raus, es ist abgeschlossen und da wird mit Überdruck und Unterdruck gearbeitet und im Prinzip wird die Lunge von außen bewegt. Das Problem ist eben, wenn das Zwerchfell betroffen ist und wenn das gelähmt ist und man nicht mehr atmen kann und man aber nicht in seinem Beatmungsgerät steckt, dann erstickt man im Prinzip. Und es führen Polioinfektionen in einem kleinen Prozentsatz auch zum Tod. Als es viele solche Fälle gab, also wir reden hier von den 50er, 60er Jahren, bevor der Impfstoff eingeführt wurde, gab es dann durchaus Leute, die wirklich Jahre in diesen eisernen Lungen verbracht haben, um am Leben zu bleiben. Was auch ein Problem ist, dass es für diese Infektionen eigentlich keine Behandlung gibt. Also man kann da kein Medikament geben, um das Virus zu bekämpfen. Da gibt es leider nichts. Und man kann auch nicht viel machen, um die Situation zu verbessern. Was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass es ein Post-Polio-Syndrom gibt. Da können so nach 30, 40 Jahren, auch wenn man sich wieder von der Krankheit erholt hat, die Symptome zurückkommen. Und das tritt meistens auf, wenn jemand eine sehr schwere Erkrankung hatte im Kindesalter, beziehungsweise wenn die Erkrankung später aufgetreten ist, also vielleicht als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, das ist auch ein Risikofaktor für dieses Post-Polio-Syndrom. Das ist aber sehr selten. Was man auch dazu sagen muss, es ist sehr selten, dass schwere Fälle wirklich in Babys und ganz kleinen Kindern auftreten. Einerseits scheint das Virus da ein bisschen milder zu sein. Andererseits ist es auch so, dass die Babys ja von den Müttern Antikörper mitbekommen, die über die Plazenta in den Fötus übergehen und dann bei der Geburt schon Baby da sind, ne? Und das Baby dann schützen. Und deswegen treten die schweren Erkrankungen dann meistens etwas später auf. Was man auch noch dazu sagen sollte, ist, zur Übertragung des Virus kommt es auch bei asymptomatischen Infektionen. Man bleibt etwa 6 Wochen lang infektiös. Was auch wichtig ist, das Virus kommt nur im Menschen vor. Also es gibt kein Tierreservoir. Was gut ist und was später auch dazu geführt hat, dass man versucht hat, das Virus auszurotten und man hat es fast geschafft. Also ich werde dann noch ein paar Sachen dazu sagen, aber man war zumindest eine Zeit lang auf einem sehr guten Weg. Noch ein bisschen was zum Namen. Das sind im Rückenmarksinfektionen in den schweren Fällen. Und daher kommt auch der Name Poliomyelitis. Das steht im Griechischen im Prinzip für Polios, Grau, dann Myelos, Mark und Itis für Entzündung. Und das spielt eben auf die graue Substanz im Rückenmark an, wo das Virus repliziert. Das Interessante ist, dass Polio nicht immer ein großes Problem war. Das Virus war sehr, sehr weit verbreitet, also fast jeder hat sich früh damit infiziert, eben durch Schmierinfektionen über die fäkal-orale Route, beziehungsweise über Lebensmittel und Wasser, weil eben die Hygienestandards niedrig waren. Das heißt aber auch, dass man sehr früh, meistens wenn man noch Antikörper von der Mutter hatte, einen Schutz von der Mutter hatte, mit diesen Viren in Berührung gekommen ist, dann eine Immunität aufgebaut hat und wenn man dann älter war, war man geschützt, konnte nichts mehr passieren. Und das hat sich aber geändert, und zwar so im 18. und 19. Jahrhundert. Und zwar durch die Verbesserung der Hygienestandards. Das heißt, man hat weniger Fäkalien im Wasser gehabt, weniger Fäkalien in den Lebensmitteln, was ja grundsätzlich super ist. Aber das heißt, hat auch geheißen, dass es weniger Infektionen mit Polio gab und die oft erst später, nachdem die Antikörper von der Mutter weg waren. Und das hat zu relativ großen Epidemien mit Polio und vor allem mit Poliomyelitis, mit Kinderlähmung geführt. Eine der größten Epidemien ist 1952 aufgetreten. Also da gab es Ausbrüche in Europa und auch in den USA. Und ich glaube, in den USA gab es 1952 etwa 58.000 Fälle von Poliomyelitis mit etwa 3.000 Toten und 21.000 Leuten, die dann wirklich gelähmt waren, teilweise auch langfristig gelähmt waren. Und das sind schon ziemlich hohe Zahlen, vor allem war ja die Bevölkerung damals um einiges kleiner. Und es gibt auch sehr viele berühmte historische Personen, die da betroffen waren. Die Mia Farrow zum Beispiel ist in einer eisernen Lunge beatmet worden eine Zeit lang. Der Donald Sutherland hatte Poliomyelitis, Francis Coppola Ford hatte Poliomyelitis, Neil Young war davon betroffen, die Frida Kahlo hatte eine Lähmung aufgrund von Poliomyelitis, die Hildegard Knef war betroffen, ganz berühmt ist der Franklin Roosevelt, der eben im Rollstuhl gesessen ist wegen Polio. Und auch heute noch gibt es Politiker, die als Kind eben Polio hatten. Der Mitch McConnell zum Beispiel ist so ein Beispiel. Und weil diese Infektionen eben zum großen Problem geworden sind, hat man versucht, Impfstoffe herzustellen. Und der erste große Schritt in Richtung eines Impfstoffs ist 1949 gekommen. Und da haben der John Enders, der Thomas H. Wells und der Frederick C. Robbins es geschafft, das Virus in Zellkultur wachsen zu lassen. Und das hat dann ermöglicht, die haben übrigens dann 1954 wird das auch den Nobelpreis bekommen. Und das hat es natürlich dann ermöglicht, dass man an Impfstoffen gearbeitet hat, beziehungsweise Impfstoffe hergestellt hat. Und da gab es zwei Konzepte. Einerseits hat man an inaktivierten Impfstoffen gearbeitet, also wo man im Prinzip das Virus in der Zellkultur wachsen lässt und dann mit einer Chemikalie inaktiviert, das abtötet. Und da war vor allem der Jonas Salk an der University of Pittsburgh der Vorreiter. Der zweite Ansatz war, lebend attenuierte, also lebend abgeschwächte Impfstoffe zu machen. Und da gab es einige Leute, die daran gearbeitet haben. Der Alfred Sabin ist der berühmteste, aber auch der Hilary Kaprowski und der Mikhail Chumakov in der Sowjetunion. Diese Impfstoffe mussten trivalent sein, also alle drei Stämme beinhalten, weil die eben sich unterschieden haben und nur der Impfstoffstamm für den jeweiligen Polio-Stamm vor diesem Polio-Stamm geschützt hat. Da war immer Polio 1, Polio 2 und Polio 3 drin. Der Sarg war der am schnellsten war mit Impfstoffstudien. Der hat eben chemisch inaktivierte Impfstoffe hergestellt. Da hat man einfach das Virus gezüchtet, ein bisschen gereinigt, konzentriert und dann mit Formalin inaktiviert. Da waren eben drei Stämme drin, der Impfstoff wurde injiziert und da gab es 1955 eine große klinische Studie in 1,2 Millionen Kindern in den USA. Die ist damals von Thomas Francis Jr. durchgeführt worden. Das ist auch ein ganz berühmter Virologe, der zur Influenza sehr viel gemacht hat. Und dieser Impfstoff war recht gut, der war sehr effektiv. Nach zwei Dosen gab es einen 90-prozentigen Schutz, nach drei Dosen einen 99-prozentigen Schutz. Also es funktioniert super. Jonas Salk hat dann auch beschlossen, dass er auf diesen Impfstoff kein Patent anmelden wird und dass er das einfach zur Verfügung stellen wird. Und viele Firmen haben dann angefangen, diesen Impfstoff herzustellen. Unter anderem auch die Firma Cutter in Kalifornien. Und dann hat man dann angefangen, den Impfstoff zu verwenden und plötzlich gab es 40.000 Poliofälle, die mit dem Impfstoff in Verbindung standen und 10 Tote. Und das ist der Cutter-Inzident. Das geht eben auf diese eine Firma zurück. Also dieser Jonas Salk hat natürlich im Labor ein gutes Protokoll ausgearbeitet gehabt, wie man das Virus wachsen lässt, wie man das Virus inaktiviert, wie man das dann reinigt. Und der hat das zwar weitergegeben an diese ganzen Firmen, aber die Firmen haben dann natürlich das Protokoll nicht alle ganz gleich umgesetzt. Und jetzt ist es so, wenn man dieses Virus, diese Poliviren in der Zellkultur wachsen lässt, dann bilden die manchmal so Klumpen. Und wenn man dann die versucht mit einer Chemikalie mit Formalin zu inaktivieren, sind zwar die Viren inaktiviert, die auf der Außenseite von diesem Klumpen, von diesem Aggregat sitzen, aber die drinnen sind, sind geschützt. Das ist an sich kein Problem, weil dieser Jonas Salk hat seine Viruspräparation durch einen Filter durchfiltriert und da hat man diese ganzen Aggregate rausgekriegt, rausgefiltert und nur die einzelnen Viren, die ja sowieso inaktiviert sind, sind da durch den Filter. Die Firma Qatar hat das aber nicht gemacht und deswegen waren in deren Impfstoffpräparationen lebende Viren drinnen, die eben dann diese Fälle verursacht haben. Jetzt kann man sich vorstellen, das war natürlich Riesenaufschrei. Man hat den Impfstoff vom Markt genommen, der wurde nicht mehr verwendet. Und in der Zwischenzeit haben halt der Alfred Sabin und der Kaprowski und so weiter und so fort an ihren Impfstoffen weitergearbeitet und das natürlich auch weiterentwickelt. Und wie gesagt, das waren lebende, abgeschwächte Viren. Die hat man hergestellt, indem man die Viren immer wieder in nichtmenschlichen Zellen, in Affenzellen in dem Fall, wachsen hat lassen und zwar auf niedriger Temperatur. Und Alfred Sabin hat dann drei Impfstoffstämme für die drei Polystämme entwickelt, die eben mutiert waren und die auf Nervenzellen nicht mehr wachsen konnten. Das heißt, die sind zwar, wenn man die einem Menschen gegeben hat, haben die zwar noch wachsen können im Darm, im Gastrointestinaltrakt, aber eben nicht mehr im Nervensystem. Das heißt, die haben keine Erkrankungen mehr ausgelöst. Und das war eben der Impfstoff, den der Alfred Sabin entwickelt hat. Und da hat sich gezeigt, dass eine Dosis zu etwa 50% schützt und drei Dosen zu etwa 95%. Also auch ein sehr guter Schutz. Der Impfstoff ist der klassische Polio-Impfstoff, den die Älteren von uns bekommen haben, der wird auf einem Zuckerwürfel verabreicht. Das heißt, man tropft den Impfstoff einfach auf einen Zuckerwürfel und der Zuckerwürfel wird dann gegessen und das ist die Impfung. Und das ist natürlich super, weil da braucht man keine Nadel dazu und der war bei Kindern eigentlich der einzige Impfstoff, der beliebt war. Diese Impfstoffstämme wachsen dann auch im Körper, eben im Darm, werden ausgeschieden. Und das war ein großer Vorteil, gerade wenn man in ruralen Gebieten, in Entwicklungsländern geimpft hat, weil man hat dann meistens nicht alle Leute, nicht alle Kinder impfen können, weil halt manche nicht in der Schule waren, als es zur Impfung gekommen ist oder nicht zu den Impfstellen gekommen sind oder was auch immer. Aber dadurch, dass diese Impfstämme quasi sich vermehrt haben und weiter übertragen wurden, gab es dann im Endeffekt trotzdem eine 100%ige Durchimpfung. Also von dem her hat der Impfstoff auch super funktioniert. Das Interessante ist auch, dass der Sabin seine Impfstoffstudien nicht in den USA durchgeführt hat, sondern in Mexiko und der Sowjetunion. Und da ist ihm dann die Technologie so quasi in der Sowjetunion gewesen und man kann sich vorstellen, dass das während des Kalten Krieges dann ein Problem war, das in den Westen zu bringen und die westlichen Länder dem Impfstoff nicht ganz so vertraut haben. Und da hat die Firma Immuno in Wien eine große Rolle gespielt. Die waren sozusagen der Honest Broker dazwischen. Die haben eben diese Impfviren charakterisiert und dann quasi für den Westen standardisiert. Und da war auch die bundesstaatliche bakteriologische und serologische Untersuchungsanstalt in Wien beteiligt. Also da war Österreich, weil es ein neutrales Land war, wichtiger Player. Ja, diese oralen, lebend abgeschwächten Polio-Impfstoffe funktionieren sehr gut. Man hat eben die dann weltweit sehr weit verbreitet eingesetzt und das hat dazu geführt, dass es mittlerweile kaum mehr Polio-Fälle gibt. Der letzte größere Ausbruch in den USA war 1979 in einer ungeimpften Amish-Population. Europa ist seit 2002 frei von Polio, zumindest von der natürlichen Variante von Polio. Und nur so zum Vergleich, also 1988 gab es noch 350.000 Poliofälle weltweit und 2022 waren sie etwa 30 weltweit. Und das ist immer aufgrund des Einsatzes der Impfstoffe. Man hat dann auch, weil die Impfstoffe so gut funktioniert haben und weil das Virus nur in Menschen vorkommt, sich irgendwann gedacht, naja, vielleicht sollte man das ganz ausrotten und hat dann eben eine Kampagne begonnen, um hohe Durchimpfungsraten global zu erreichen und das Virus eben loszuwerden. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Poliovirus 2 ist 1999 das letzte Mal detektiert worden. Poliovirus 3 ist 2012 das letzte Mal detektiert worden. Die sind im Prinzip ausgestorben, zumindest die natürlichen Varianten davon. Wir werden dann ein bisschen was zu den Impfstoffstämmen sagen. Poliovirus 1 kommt momentan eigentlich nur mehr in Afghanistan und Pakistan vor und zirkuliert im Rest der Welt eigentlich auch nimmer. In Afghanistan und Pakistan gibt es aber leider Probleme mit den Durchimpfungsraten. Einerseits in Pakistan sind Leute, die eben bei diesen Impfkampagnen gearbeitet haben, von Leuten getötet worden, weil man hinter der Impfung im Prinzip eine Verschwörung vermutet hat, um Leute steril zu machen. Und eben da gab es gewalttätige Aktionen gegen Leute, die da geimpft haben. Und in Afghanistan ist die Situation mit den Taliban auch nicht besonders einfach. Also das sind im Prinzip noch die einzigen zwei Länder, wo man zirkulierendes Polivirus 1 findet. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Einerseits ist es so, dass diese orale Polioimpfung zwar sehr wenig Nebenwirkungen hat, bei einer von 2,7 Millionen Impfungen kommt es dann zu Mutationen des Impfstammes, eines der Impfstämme, und das führt dann zu Polio. Das heißt, diese Viren können, obwohl sie relativ sicher sind, in ganz, ganz seltenen Fällen wieder so mutieren, dass sie eben virulent werden, dass sie wieder pathogen werden. Das muss nicht immer zu Erkrankungen führen, kann zu Erkrankungen führen, aber das kann in manchen Menschen mit gewissen Immunschwächen auch dazu führen, dass die einfach eine sehr lange persistente Infektion mit diesen jetzt wieder virulenten Stämmen haben und dieses virulente Virus dann ausscheiden, und zwar oft über viele, viele Jahre hinweg. Da gibt es zum Beispiel einen Fall in England, wo man jemanden gefunden hat, der eben einen Impfstoffstamm, der aber wieder pathogen, wieder virulent ist, der sich eben so verändert hat, so mutiert hat, der den schon seit 30 Jahren ausscheidet. Und das ist natürlich eine Gefahrenquelle für ungeimpfte Menschen. Wenn man geimpft ist, ist das egal, weil man ja sowieso einen Schutz gegen diese Stämme hat. Wenn man aber ungeimpft ist und sich mit so einem Virus infiziert, kann man natürlich auch Polio bekommen. Ja, und es gibt eben zwei Mechanismen, wie diese abgeschwächten Impfstoffstämme eben wieder virulent oder pathogen, krankheitserregend werden können. Einerseits, indem die zurückmutieren, also diese Mutationen, die sie haben, die sie abschwächen, wieder so sich verändern, dass das Virus wieder dem natürlichen Virus, das eben Krankheiten auslösen kann, ähnelt. Die andere Möglichkeit ist, dass die rekombinieren, und zwar mit Enteroviren, mit denen sich Menschen oft infizieren, also die Durchfallerkrankungen oder Erkältungen auslösen. Und diese rekombinanten Viren können dann auch wieder krankheitserregend oder pathogen sein. 2022 wurde ein solcher mutierter Impfstamm in New York im Abwasser entdeckt und hat dann auch zu einer Erkrankung in einer ungeimpften Person geführt, die dann wirklich Poliomyelitis bekommen hat. Solche Viren, die von Impfstämmen abstammen, hat man auch in Deutschland schon im Abwasser detektiert. Das ist natürlich ein Problem, und man hat das auch relativ früh erkannt und hat in den 1990er Jahren angefangen, eine neue Version dieses inaktivierten Polio-Impfstoffs zu verwenden. Also der Impfstoff, der vom Jonas Salk entwickelt wurde, natürlich jetzt eine sichere Version davon, und weil es ein inaktivierter Impfstoff ist, kann da nichts passieren. Also da können sich aus den Impfstämmen keine gefährlichen Viren mehr entwickeln, weil es sich eben nicht um ein lebendes Virus handelt. Damit kann man das Problem natürlich auf lange Zeit lösen. Auf kurzfristig ist es aber natürlich, wenn ich meine auf lange Zeit lösen, das heißt, wenn man jetzt über viele Jahre hinweg mit diesem inaktivierten Impfstoff impft und dann keine Polioviren in der Bevölkerung mehr zirkulieren, also auch keine Polioviren mehr, die von den Impfstoffstämmen abstammen, dann kann man natürlich irgendwann aufhören zu impfen. Aber das ist momentan eben nicht möglich. Aber jetzt zurück zu den Schlagzeilen in Deutschland. Also Deutschland hat am 11. November 2025 bekannt gegeben, dass die eben einen Poliovirus 1 Stamm detektiert haben. Und dabei handelt es sich aber nicht um einen Stamm, der von einem Impfstamm abstammt. Das hat man davor schon mal detektiert. Das ist jetzt an sich nichts Neues, sondern hier geht es wirklich um ein natürliches Poliovirus 1, das anscheinend aus Afghanistan stammt. Da muss man natürlich ein Auge drauf haben. Das ist wahrscheinlich eine Person, die aus Afghanistan eingereist ist, entweder weil die aus Afghanistan migriert ist oder weil die Person nach Afghanistan gereist ist und dann wieder zurückgereist ist. Es handelt sich wahrscheinlich um eine ungeimpfte Person, und die scheidet anscheinend eben diesen Poliovirus 1 Stamm in Deutschland aus. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Tragisches an sich, weil ja die Durchimpfungsraten in Deutschland bzw. in Europa sehr hoch sind. Das sollte eigentlich kaum ein Risiko sein für die Bevölkerung. Es ist aber trotzdem bemerkenswert, weil das natürlich sehr, sehr selten passiert, dass man dieses Virus außerhalb von Pakistan oder Afghanistan findet. Ja, und das war's für heute mit dem Poliovirus. Sehr viel Historisches, vielleicht auch ein bisschen komplizierter mit den Impfstoffstämmen und den oralen Polio-Impfstoffen und den virulenten Stämmen, die von den Impfstoffstämmen abstammen. Aber manchmal ist es in der Virologie auch ein bisschen komplexer. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com und danke fürs Zuhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.